Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Gordon Hunter zum Thema arterielle Hypotonie aus hausärztlicher Sicht. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Wie schön, dass ihr heute zuhört. Ich freue mich, dass ich heute mit Gordon Hunter über arterielle Hypertonie in der Allgemeinmedizin sprechen darf, unter allgemeinmedizinischen Aspekten. Und genau, lieber Gordon, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bei Klinisch Relevant ist es so ein bisschen Tradition, dass der Gast sich selber kurz vorstellen darf. Vielleicht magst du das auch machen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin niedergelassener Hausarzt in Kirchheim-Teck im Baden-Württemberg seit 2007. Sie hören vielleicht und sehen dann den Namen. Ich komme aus dem englischen Sprachraum, bin Australier und habe auch in Australien studiert. 1994 hat es mich nach Deutschland verschlagen und da bin ich seither mit verschiedenen Stationen auf dem Weg zum Allgemeinmediziner, in der Nephrologie eine Zeit lang, in der ambulanten Orthopädie und dann in einer längeren Zeit in der Geriatrie, sowohl akut geriatrisch als in der Rehabilitation tätig. Und dann, wie gesagt, mit der Facharztausbildung abgeschlossen, habe ich eine schöne Gemeinschaftspraxis in Kirchheim-Teck angeschlossen. Da waren wir zu dritt. Inzwischen sind wir eine große Ansammlung mit 6 Praxisinhaber und 2 Angestellte und 2 Weiterbildungsassistenten. Also ein richtiges Hausärztehaus und so heißt die Praxis auch.
Ich glaube, ihr seid eins der größten allgemeinmedizinischen MVZs in Süddeutschland, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ich denke, mit einem Standort sind wir nah dran. Noch nicht als MVZ, vielleicht wird der Gesellschaftsform geändert, aber bisher als so eine ganz klassische allgemeinmedizinische Praxis, GBR.
Spannend. Cool. Ja. Klasse. Ja, also wo ich einfach an dich gedacht habe, ist dieses ganz klassische Bild ja der arteriellen Hypertonie ist ja jetzt nichts Unübliches oder eher eine der häufigeren Erkrankungen, die unsere Patienten so mitbringen. Und gleichzeitig ist ja doch auch gerade bei den häufigen Sachen gibt es ja doch auch so Fallstricke. Und mich würde auch so interessieren, welches Vorgehen du bei Patienten hast, auch vielleicht in unterschiedlichen Altersgruppen oder was dann so die Punkte sind, wo du nachhakst, wo du vielleicht nochmal einen besonderen Blick drauf hast oder wo eine Alarmglocke bei dir losgeht. Genau, wie ist es denn, wenn ein Patient zu dir in die Praxis kommt, ein Jüngerer, ein Älterer, du hast die Wahl?
Also das ist ein großes Feld natürlich, ein großes Thema. Unser Alltag, absolut, hast du recht, es ist ein häufiges Krankheitsbild, häufiges Vorkommen und vielleicht in der Häufigkeit liegt für uns als Ärzte auch eine gewisse Fallstricke. Wir handeln mit etwas täglich, haben ein bestimmtes Verständnis davon und glauben irgendwann mal, dass dieses Verständnis von der Krankheit vielleicht im allgemeinen Wissen übergegangen ist. Ist aber nicht der Fall und das habe ich über die Jahre immer wieder bemerkt, dass die eigene Krankheitsverständnis nicht von den Patienten geteilt ist. Das ist auch unser Alltag. Also ich glaube, das ist der wichtigste Aufgabe an unserer Stelle ist, den Patienten natürlich abzuholen, wo die sind und zu versuchen, ein Bild von dieser Erkrankung zu vermitteln. Was ist Bluthochdruck überhaupt? Warum ist es wichtig, was zu behandeln? Und wie mache ich das? Und die an die Stange zu halten, das ist der Anfang von einem meistens langjährigen und manchmal lebenslange Therapiekonzept. Und die Mitarbeit und Verständnis dafür ist einfach essentiell. Eine Anekdote, die vielleicht anderen mit identifizieren kann. Ein Mitte 30-jähriger Patient mit Schwindel und Kopfweh präsentiert sich vor ein paar Jahren und mit einer starken Familienanamnese von Bluthochdruck und kam in die Praxis. Und in diesem Alter ist natürlich eine gewisse Diagnostik erforderlich, ein EKG zu sehen, ob aktuell eine akute Auslöse mit einem chemischen Geschehen passiert. Standardlabor mit Elektrolyten und Schilddrüsenfunktion gehört dazu, die Nierenfunktion natürlich, ob irgendwas in der Vergangenheit stattgefunden hat, ein Glomerulonephritis oder irgendwas, das einen dauerhaften Nierenschaden als Ursache hinterlassen hat. Und das kam alles, das war alles soweit in Ordnung. Und mit der starken Familienbelastung mit Mitte 30 war man erstmal mit einem ganz klassischen essentiellen Hypertonie, sagen wir, zufrieden. Eine nephrologische Überweisung hat man in die Wege geleitet oder vorgeschlagen von unter 40. Und da habe ich das einfach gern, eine fachärztliche Beurteilung. Und eine Therapieeinleitung mit meinen Standardtherapien in erster Linie verschreibe ich meistens Candesartan. Einfach als Vertreter der Sartane. Von den AC-Hämmer bin ich in den letzten Jahren ein wenig abgekommen, einfach wegen der gelegentlichen Husten als Nebenwirkung.
Und darf ich da kurz einhaken? Sind die zu häufig in deiner Wahrnehmung oder ist es dir, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, dann auch einfach lästig, wenn die Patienten dann entmutigt sind und dann womöglich nicht mehr nehmen?
Sowohl als auch. Es kommt überraschend häufig vor, fand ich in den ersten 5, 6 Jahren in der Praxis, da war Ramipril mein Standard-Einstiegsmedikation und dann war es nicht selten, dass man nach 6 Wochen, 8 Wochen oder manchmal erst zeitlich versetzt nach 2, 3 Jahren ein lästiger Husten aufgetreten ist, dann mit einem Medikamentenwechsel war es plötzlich weg, da wusste man, was man mitgebracht hat oder ausgelöst hat und mit den Sartanen ist das weitestgehend vom Tisch, ich habe es bisher nicht erlebt. Und dann mit, ich glaube schon mit 4 Milligramm oder vielleicht mit 8 Milligramm Candesartan, war nach 6 Wochen Kontrolle, waren die Blutdruckwerte waren prima. Patient war zufrieden, ich war zufrieden. Und dann war er 1,5 Jahre von der Bildfläche verschwunden. Dann beim nächsten Check-up nach 2 Jahren kam er und ich fragte nach den Tabletten und ich sagte, nee, das war schon behandelt, das war vorbei. Ich habe Tabletten genommen, der Blutdruck war normal. Es ist alles gut. Und da habe ich bemerkt, meine Aufklärungsaufgabe habe ich nicht erfüllt. Also dieser langjährige begleitende Aspekt ist das Hauptthema jetzt bei mir bei der Erstdiagnose. Und er hat auch einen gewissen Vorteil, fand ich, wenn Patienten Beschwerden haben, erkläre ich das ins Positive. Ich sage, es ist gut, sie haben ein Glück, dass sie was spüren. Weil der Bluthochdruck ist für viele Leute völlig beschwerdenfrei. Ja. Und das erschwert, finde ich, das, die Compliance und die Adhärenz, auch das Verständnis, wieso soll ich überhaupt Tabletten schlucken?
Total, total. Im Gegenteil, ich erlebe auch manchmal, sind Patienten total gut drauf unter ihrem hohen Blutdruck und fit und überhaupt. Und dann ist das total unangenehm, wenn der Blutdruck in Normalbereiche kommt und die dann so das Gefühl haben, ihnen ist der Stecker gezogen. Ich hatte mal einmal so einen Bauleiter, der üblicherweise nur so etwa 4, 5 Stunden die Nacht geschlafen hat, aber eben auch einen Blutdruck so von 190 zu 110 hatte. Oha, ja. Und ich glaube auch schon länger. Und das Problem war, dass er dann plötzlich über 6 Stunden Schlaf pro Nacht gebraucht hat und das in seinen bisherigen Tagesrhythmus nicht unbedingt gepasst hat und es auch mal 7 Stunden oder ein Mittagsschläfchen werden konnte. Und wir mussten uns dann echt so ein bisschen rantasten, bis er in dem Normbereich war, dass er überhaupt insofern therapieadherent war, dass er überhaupt, dass diese Nebenwirkungen nicht mehr so aufgedreht zu sein eben dann weg war, ne?
Das ist ein wichtiger Punkt, die beschwerdenfreie Patienten und vor allem die High-Performer und die Leute, die sich selbst von sich selbst viel verlangen. Da habe ich auch eine interessante Anekdote aufgeschnappt auf einer Fortbildung vor Jahren von einem Oberarzt in Ulm. Und für so einen Patienten würde ich fragen, was würden Sie machen, wenn Sie jetzt zur Lebensversicherung, eine Lebensversicherung abschließen wollten und die würden sagen, gut, jetzt gibt es aber einen 40% Zuschlag, falls Sie Blutdruckpatienten sind. Und das als plastische Erklärung für die Risikoerhöhung. Weil das war nämlich im Jahr 1912 eine der ersten offiziellen Kenntnissen oder von den Risikoerhöhungen durch Bluthochdruck war die Metropolitan Life Insurance Society in Amerika, in den USA, hat Zuschläge gebracht, Aufschläge meine ich, die Verteuerung der Lebensversicherung, wenn jemand mit 35 einen Blutdruck über 140 zu 90 hatte, dann mussten sie einfach mehr zahlen. weil die wussten, die Lebenserwartung ist verkürzt, das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle ist deutlich erhöht. Und das kann man vielleicht jemand auch, der auch sehr viel von sich verlangt, aber auch lang tätig sein will, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schließlich auch der Grund für unsere Handlung.
Ja, absolut. Ja. Und in welchen Frequenzen bestellst du dann jemanden nochmal ein, gerade jetzt so ganz am Anfang mit der Erstdiagnose sozusagen?
Da staffel ich ziemlich nach den Einstiegsblutdruckhöhe. Und wenn das, wenn jemanden im Checkup mit oder ohne Beschwerden ein Bluthochdruck hat, um die, sagen wir, 150 zu 90, 160 zu 95, dann würde ich nach 4 bis 6 Wochen einen ersten Kontrolltermin vereinbaren und die Therapie würde ich in die Wege leiten mit einem niedrig dosierten Einstiegsmedikation und natürlich auch der Verweis auf die Partnerschaft und die Selbsttherapie mit Lebensführung, mit Bewegung, mit dem Vorteil von Gewichtsabnahme, die Tatsache, dass man mit etwa 4 Kilo Gewichtsabnahme einen durchschnittlichen Blutdrucksenkung erreichen kann, wie eine mittelstarke Blutdrucktablette. Egal, welches Ausgangsgewicht man hat, das ist natürlich sehr verlockend, wenn man übergewichtig ist und mit 110 Kilo vielleicht denkt, ah, ich muss wieder irgendwie auf 80 runter. Nein, nein, nein. Da kann man schon mit 3-4 Kilo Gewichtsabnahme kurzfristig auch eine Blutdrucksenkung erreichen.
Dann und ist es ja ausnahmsweise mal ein gut und hohes Ausgangsgewicht zu haben.
Hat man
dann muss man prozentuell nicht so viel schaffen.
Aufgabe, aber ja. Und diese partnerschaftliche Vorgehensweise versuche ich sehr zu stärken und die eigene Initiative. Weil man hat mit körperlicher Aktivität, mit regelmäßiger Bewegung nicht nur eine blutdrucksenkende Wirkung, man kann viele begleitende und oft verstrickte Erkrankungen der anstehende Zuckerstoffwechselstörung, die vielleicht in die, von Bauchfettvermehrung, die Leptinwirkung, man kann das schon hoffentlich in einer frühen Phase entgegenwirken und sehr viel Ärger vermeiden.
Mhm. Ja, absolut. Und es sind ja auch die Sachen, die wirklich die Patienten ja auch selber in der Hand haben und was es auch dauerhaft ja besser und auf jeden Fall auch nicht schlechter werden lässt, wenn sie das halten oder da eben weiter in der Aktivität sind. Ich fand auch interessant, in der neuesten Leitlinie oder den Empfehlungen ist es ja jetzt auch so, dass es ja auch mehr auf die Organschäden noch der Hinweis ist, so Herz, Niere, also Herz war ja, denke ich, immer schon klar, aber eben auch Hirn und Niere, da auf Endorganschäden zu gucken. Und auch da sind ja in verschiedenster Hinsicht gerade diese Gewichtsabnahmen und Bewegung und solche Maßnahmen dann ja auch wiederum richtig wichtig.
Ja, und zu der ersten Frage zurück, das wäre, sagen wir, das untere Spektrum. Und ist jemand in der Praxis heute mit einem Blutdruck von 190 zu 110 und hat vielleicht leichte Beschwerden, die in der Praxis aber mit initialer Senkung oft in der Praxis mit einem Hubnitro-Spray oder mit einem 5 Milligramm Nifedipin als Einstieg, dann würde ich schon morgen, weil heute Donnerstag ist, würde ich den entweder Freitag oder Montag einbestellen. Also innerhalb von 2 Tagen möchte ich diese Patient schon kurzfristig sehen, auch wenn es nur ein sehr kurzer Austausch ist in der Praxis, um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, auch die Anbindung und einen guten therapeutischen Anfang zu erreichen und natürlich die erste Blutdrucksenkung bestätigen. Mhm. Da sind auch Fragen bei der, sagen wir, selbstverständlich vielleicht einfach so ein bisschen auszuholen, mit einem besonders hohen Blutdruck, ob man auch andere Sachen berücksichtigt, Schmerzen, ein Beispiel im in der Geriatrie, auch im stationären Bereich, ein Harnverhalt bei jemandem, der vielleicht auch nicht kommunizieren kann nach Schlaganfall. Das kann auch ein Akutauslöser sein, ein Schmerz beim Patienten nach einem Hüft-Tap, ist im stationären Bereich, in der ambulanten Praxis kann man das eher aber an dem Patienten sehen. Wenn die mit Schmerzen kommen und Bluthochdruck, dann hat man natürlich einen anderen Ansatz, als wenn man beschwerdenfrei mit hochrotem Kopf und meine Frau schickt mich und ich habe heute 200 auf 100 gemessen zu Hause. Das sind so unterschiedliche Ansätze.
Das ist natürlich auch der Vorteil in der Allgemeinmedizin, dass man einfach viele Patienten ja schon länger kennt, ne? Und dann auch die Patienten in ihrer Ganzheit so ein bisschen anders einschätzen kann oder irgendwie dann auch eher nachfragen würde, wenn der anders wirkt, also jetzt gerade Schmerzen hätte oder so. Und selbst wenn er, das gilt sicher nicht bei jedem, aber bei den meisten würde man schon merken, wenn jemand so starke Schmerzen hat, dass er jetzt dadurch auch in seiner Blutdrucksituation verändert wäre oder wenn er sonst irgendwie eine andere Körper, andere Gesichtsfarbe hat oder anders in seiner Beweglichkeit ist oder so. Ne?
Ja, seelische Krisen habe ich auch gelernt, nicht zu unterschätzen. Das kann auch bei einem stabilen Blutdruckpatienten auch eine richtige Entgleisung mit sich bringen oder aus dem, sagen wir, gesunden, normotonen Zustand einen Blutdruck auslösen. Verlust, in Trauersituationen, Sorgen um Kinder, auch wenn als Sechsjährige bisher ohne Blutdruck, wenn ein Kind in Scheidung steht oder eine schwere Erkrankung durchmacht, das kann durchaus auch die Zündlein auf der Waage sein für eine Person mit vielleicht einer genetischen Prädisposition und dann kommt es drauf. Und was ich auch nicht wirklich geglaubt hätte, ich habe ein paar Patienten über die Jahre, die tatsächlich über Jahrzehnten auf Blutdruckmedikation angewiesen waren für ein Normal von normotoner Einstellung und innerhalb kurzer Zeit nach Anfang der Altersruhestand wurden die Tabletten tatsächlich entbehrlich. Also diese dauerhafte berufliche Belastung war für diesen paar wenigen Patienten tatsächlich die Hauptauslöse und erfreulicherweise konnte man nach langen Jahren Therapieadhärenz schrittweise reduzieren und einen medikamentenfreien normotonen Zustand genießen. Das war eine positive Erfahrung.
Wie gehst du mit Selbstmessungen um? Also gerade auch so zu Beginn von der Erkrankung, aber auch dann so auf die lange Sicht?
Also ich versuche das als eine Art Selbstverständlichkeit einzufädeln mit einer ganz gezielten, aber unverfänglichen Frage, ob sie ab und zu mal zu Hause ihren Blutdruck messen, aus irgendeinem Grund. Und dann hat man schon man holt den Patienten dort ab, wo er vielleicht ist und sagt, ja, meine Schwiegermutter hat ein Gerät, da gucke ich ab und zu mal, oder meine Frau misst dreimal am Tag, das mache ich auch einmal in der Woche. Dann weiß man, wo man dran ist und ob eine Ausrüstung schon vorhanden ist. Sonst bitte ich Patienten ausdrücklich, ein Gerät anzuschaffen. Und ich empfehle, lieber als täglich zu messen, je nach natürlich Ausgangswert, aber ich sage lieber einmal in der Woche drei oder viermal am Tag messen, über den Tag verteilt, als jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Weil da kann man eine Tagesschwankung mit hohem Blutdruck immer abends, das kann man sonst leicht übersehen. Also lieber einmal die Woche, dann ist es auch ein relativ entspanntes Vorgehen. Man macht sich keine Sorgen oder Druck jeden Tag. Und da kann man diese kleinen Tagesprofile nach mehreren Wochen zusammenschauen und dann den Messabstand locken und verlängern. Man sollte nicht einen Stress auslösen mit der Selbstmessung. Das finde ich wichtig.
Ja. Ja, da ist ja auch die Frage, wenn Wert hoch ist, zum Beispiel, welchen Abstand hält man zu einer erneuten Messung oder so. Das ist ja auch was einem im Dienst durchaus immer mal wieder passiert, dass jemand so oft gemessen hat, dass er irgendwann wirklich in der hypertensiven Krise ist. Und da so Abstände mitzugeben, wann eine erneute Messung erfolgt, natürlich immer auch von Symptomen abhängig. Okay. Und wann gehst du in der kardiologischen Diagnostik weiter?
Also das ist eine Frage der Beschwerden und Leistung. Wenn jemand eine Leistungsminderung bei der Erstdiagnose, man merkt, dass die sportliche Fähigkeiten nachgelassen haben in einer überschaubaren Zeit, dann vom ersten Tag an, die will ich auch mal, ob eine signifikante linksventrikuläre Hypertrophie schon vorliegt oder auch ein anderes, vielleicht ein chemisches Problem, die entlarvt werden kann mit einer gezielten Diagnostik. Ich muss gestehen, für den gut eingestellten langjährigen Hypertoniker haben wir kein fester Raster, um zu sagen, nach 15 Jahren Blutdrucktherapie immer Kardiologen. Das machen wir nicht pauschal. Aber es ist ein Mischkalkulation, denke ich, aus dem Alltag. Wenn ein 60-Jähriger 15 Jahre Bluthochdruck hat und einigermaßen eingestellt ist, wenn sich etwas verändert, dann kommt eine kardiologische Mitbeurteilung gerne dazu. Auch echokardiografisch kann man viel erkennen, auch Früherkennung, diastolische Relaxationsstörung und oder Schlimmeres kann man früh erkennen und dann einlenken. Mhm.
Ja, also naja, leider ist es ja auch, denke ich, so, dass die wenigsten rein bei ihrem Bluthochdruck bleiben, sondern sich ja mitunter noch andere Erkrankungen dazu gesellen, sodass es dann meistens ja eh noch irgendwelche anderen diagnostischen Maßnahmen dann daraus sich ergeben. Ne? Eine Frage noch, gerade auch bei den Sartanen, aber letztlich ja auch bei den ACE-Hämmern. Macht ihr da auch eine Laborkontrolle nach ein paar Wochen Therapie wegen der Elektrolyte und der Nierenwerte oder wie handhabt ihr das praktisch?
Also das nicht routinemäßig in, sagen wir, in jüngerem Alter. In der Nephrologie in 1995 in Stuttgart war das gang und gäbe. Das war eine relativ junge Arzneimittelgruppe und dieser Kreatininanstieg unter Enalapril und Captopril damals war recht häufig, hat sehr viel Sorgen gemacht. Ernsthafte Folgen scheinen an sich komplett ausgeblieben zu sein, auch in den Jahrzehnten, die dazwischen liegen. Also wir machen keine Routine-Kreatinin-Kontrolle nach einem Therapieeinstieg. Wenn der Ausgangslabor komplett unauffällig ist, dann schauen wir pauschal nach einem halben Jahr oder beim nächsten Check-up-Termin. Aber wenn das erst in 2 Jahren ist, dann würden wir das zwischenschalten.
Ja, also eben, weil ich erinnere mich auch, dass ich das noch gelernt habe, dass man das tun sollte, so nach irgendwie 6, 8 Wochen, meine ich mich zu erinnern. Aber ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich dann jemals irgendeine Veränderung festgestellt hätte. Spannend. Okay.
In dem Fall einer Polypharmazie, das ist natürlich anders, wenn jemand bereits schon herzinsuffizient ist und ein Schleifendiuretiker hat wegen Ödemen oder Linksherzinsuffizienz. Dann gelten andere Regeln, da ist man aufmerksamer. Aber allein der Blutdrucktherapie, da haben wir nicht so ein strenges Laborkontrollregime.
Die habt ihr ja aber auch überwiegend dann in den DMP, in den Disease Management Programmen, oder? Mit Herzinsuffizienz und den Erkrankungen.
Ja, die KHK-Patienten, die Diabetiker, die sind in einer regelmäßigen Turnus drin und die Patienten allein mit Hypertonie, da hat man einen etwas größeren Abstand zwischen den Routinkontrollen. Und da ist die Selbstverantwortung wichtig und deswegen wiederum auch diese Aufklärung und Anbindung, die partnerschaftliche Selbstverantwortung, ein ganz großes Thema. Ich versuche auch, die Besserung unter Therapie anamnestisch herauszukitzeln, weil es ist oft, und ich setze mich auch bewusst in Aussicht, wenn jemand kommt mit einem hohen Blutdruck, 160 zu 95, 170 zu 100 vielleicht, und merkt nicht wirklich was Besonderes, aber ich frage bewusst nach 6 Wochen bei der ersten Kontrolle, wie ist es jetzt mit der Treppe und mit ihrer Laufstrecke und mit dieses und jenes? Und dann kommt meistens, es geht doch viel leichter. Und dann erkläre ich, ja, sie waren bisher am Anschlag schon, bevor sie sich überhaupt angestrengt haben. Da konnte man nicht viel mehr rausholen. Und das ist der Gewinn. Also ich versuche, das Positive zu betonen, die Erwartungen auch, das ist, was bringen wird. Nicht nur eine Risikosenkung, langfristig Schlaganfallvermeidung, das ist für jemanden, der vor dem Leben steht, nicht so ganz prickelnd. Aber wenn er die Treppe leichter geht und wenn er besser mitlaufen kann mit seiner Laufgruppe und halten kann bei seinem Lieblingssport, dann hat es einen unmittelbaren Gewinn.
Klasse, ja. Ja, und das ist eben unmittelbar spürbar, was ja eben, hatten wir ja auch schon, ja oft sonst nicht so spürbar ist, sonst dann ja auch in der Motivation schwierig macht. Noch eine Richtung, wie gehst du weiter, wenn das dann eben noch nicht befriedigend ist, wenn die Ergebnisse immer noch zu hoch sind oder?
Also da bin ich ein Freund von der Ansatz, dass man eher ein zweites Medikament in einer niedrigen Dosierung einbringt, als dass man ein Therapeutikum, sagen wir, ausdosiert. Und dann würde ich klassischerweise zum Sartan zum Beispiel einen Calcium-Antagonist dazu nehmen, auch relativ niedrig dosiert beginnen. Amlodipin war jahrelang ein typisches Beispiel, die gelegentliche Knöchelschwellung. Da kläre ich auf, weil das ist etwas, das überhaupt nicht intuitiv ist für einen Patienten, wenn er was einnimmt und 2, 3, 4 Wochen später die Knöchel schwellen, das würde man normal nicht in Zusammenhang bringen. Das finde ich auch ein ganz skurrile Nebenwirkung, ehrlich gesagt. Ja. Also das kläre ich auf, und wenn es vorkommt, dann ist zum Beispiel Lercanidipin weniger behaftet damit. Aber das wäre meine Vorgehensweise. Die Theoretiker versuche ich eher zu vermeiden, wenn es geht. Die Präferenz liegt mit einer Doppeltherapie erstmal, wenn das ausreicht. Da kann man natürlich auch, je nach Patienten, ein Mann mit einer Prostatehyperplasie und vielleicht beginnende Beschwerden, da kann man natürlich auch entsprechend mit einem Alpha-Agonist einsetzen, mit einem Tamsulosin, und das, oder man entdeckt, dass die das schon seit Monaten nehmen vom Urologen, ohne dass man es selber weiß. Das gibt's auch immer wieder. Ich sehe, das kennst du auch, oder?
Natürlich, es gibt auch so Medikamente, die von denen Patienten irgendwie nicht erwähnen, dass sie es nehmen, die sie irgendwie nicht so als Medikamente zählen. Ja.
Ist klar, aus Patientensicht.
Oder so, ich nehme nichts außer meinen Schilddrüsentabletten.
Das ist positiv, dass es eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Ne? Das, ja, das weiß man eigentlich nicht.
Genau, genau. Und bei den älteren Patienten, um jetzt auch nochmal an das Geriatrische ranzugehen, beziehungsweise auch manchmal ja bei Krankenhausaufenthalten oder danach, ändert sich ja so manches, wenn es dann wieder ums Absetzen dieser Medikamente geht, das ist ja auch dann häufig noch ein Thema. Machst du dann die gleiche Reihenfolge rückwärts oder hast du da ein anderes Vorgehen?
Wenn die, wenn eine hypertensive Entgleisung stationär behandelt wurde, meinst du, oder?
Ja, oder, also ich sag mal, wenn jetzt Patienten wirklich alt werden, im Pflegeheim sind und wirklich hochbetagt, wo man dann auch so das Gefühl hat, man kann jetzt einfach insgesamt die Medikation ein bisschen reduzieren.
Ja, ja, das würde ich auch wegen der Elektrolytstörungen, die etwas häufiger im Alter vorkommen, da würde ich als erstes, wenn es vom Herzfunktion und Herzinsuffizienzanamnese das hergibt, da würde ich erst mit der Diuretiker rausgehen. Die AT2-Hämmer wahrscheinlich behalten und die Calcium-Antagonisten sind so zwischendurch als hilfreiche Notnagel, als Bedarfsmedikation, eine Nifedipin bei Bedarf. Und wenn ich eine gewisse Andeutung auf die Lebensende raushören würde, dann kann man auch, da kann man auch ein anderes Blutdruckniveau durchaus tolerieren.
Ja, das passiert ja auch. Also ich weiß nicht, wie oft dir das passiert, dass dann jemand am Lebensende nochmal irgendwie eine hypertensive Entgleisung kriegt. Ist ja eher nicht das, was dann passiert.
Ja, ja, ja. Die andere interessante Situation, finde ich, ist die Schwangerschaftshypertonie. Da kommt immer wieder mal vor, da sind zum Glück die gute flächendeckende gynäkologische Betreuung deckt meistens ab, aber ab und zu sind wir dann auch gefragt, auch eine festgestellte Schwangerschaftshypertonie zu behandeln. Und da ist nach wie vor der Alpha-Methyl-Dopa Mittel der Wahl. Wahrscheinlich einfach durch die Datenlage und die langjährige gute Erfahrung, und niemand traut sich offensichtlich dran, andere Medikamente oder neuere Medikamente zu testen. Aber solange es gut, und da ist vielleicht ein Prinzip, das Altbewahrte kann immer noch richtig gut funktionieren. Ja, ja.
Ja.
Wie machst du das, frage ich auch zurück, eine Person, es ist nicht so häufig, dass eine Frau mit Mitte 20 eine neue diagnostizierte Hypertonie hat, aber wenn man das feststellt und eine Basisdiagnostik macht, ein nephrologisches Konzil würde ich auch in dem Fall veranlassen, und dann kommt ein Kinderwunsch zur Sprache. Wie würdest du die dann primär einstellen? Da gelten andere Sachen zu berücksichtigen mit der Frühschwangerschaft, die anstehende Schwangerschaft. Würdest du da auch mit einem Beta-Blocker dann als erste Therapiewahl einsteigen? Oder?
Also ich würde es natürlich vom Puls abhängig machen. Ne? Also wenn die jetzt irgendwie schon bei einem Puls von 55 ist, dann wäre das auch sowas, wo ich noch ein bisschen Sorge hätte. Ich glaube, dass ich damit anfangen würde. Gleichzeitig bin ich da echt feige. Ich würde die sofort kardiologisch auch vorstellen, oder wenn ich jetzt keinen Termin kriegen würde, würde ich einen Kardiologen anrufen.
Okay.
Also ich denke, da würde ich einen Kardiologen hier, einen der Kollegen vor Ort auch kontaktieren. Und auch wenn die jetzt keinen Termin kriegen würde, würde ich mich da rückversichern. Da ich bin da immer, ich hol mir da immer lieber nochmal Meinungen dazu ein. Ich sage auch immer zu den Patienten, dass es immer gut zu jemandem zu gehen, der das hauptberuflich macht.
Auch einen guten Ansatz. Ich habe noch nie jemanden nicht Schwangere mit Alpha-Methyl-Dopa eingestellt. Das wäre eigentlich eine logische Überlegung, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe es auch noch nicht erlebt. Ich frage mich manchmal, warum. Wenn es in der Schwangerschaft gut funktioniert, würde es auch vorher, da hätte man keine Umstellungsnotwendigkeit, aber ist eher eine Seltenheit, dass man das machen muss.
Ja, ich hatte jetzt eher mal den umgekehrten Fall, dass ich eine Patientin hatte, die nach der Stillzeit dann, wo es dann anstand, dass die wechselt auf andere Präparate und da zu gucken, wie der Übergang ging, wobei das letztlich unspektakulär war. Also
ja,
genau, ist nur die Frage ist dann der Leitlinie gefolgt sozusagen. Oder? Genau, das war dann so ein bisschen so diese Phase, ja, ich still noch ein bisschen oder ich still jetzt gar nicht oder so, aber ich bin da immer so, ich habe es dann lieber sicher und dann habe ich gesagt, naja, jetzt nehmen sie es schon so lang, die hat auch ziemlich lang gestillt, dann habe ich auch vorgeschlagen, dass sie einfach jetzt mal sicher wartet, dass sie, ich glaube, sie hat dann 2 Monate nicht mehr gestillt und wusste dann auch sicher, dass sie es jetzt lässt und dann haben wir in Ruhe umgestellt, weil ich denke, bei so einer langjährigen Erkrankung und wenn sie dann schon auch längere Zeit die Medikation hatte, dann fand ich, müssen wir da jetzt keine Eile machen und dann ist es einfach safe.
Mhm. Auch eine, vielleicht eine Anekdote aus dem Alltag, ein Tunnelblick. Ein junger Patient mit immer wiederkehrenden Bluthochdruck, so fast krisenhaft. Und dann ist natürlich das Substanzkonsum-Anamnese wichtig. Also der Konsum von Speed und Ecstasy, das kann eine richtige Auswirkung haben auf den Bluthochdruck.
Ja, gut, dass du sagst, das stimmt. Ich hatte auch schon mal im Bekanntenkreis meiner Eltern waren dann deren Freunde riefen ganz aufgeregt vor Weihnachten an, ihr Sohn hätte so arg hohen Puls und hohen Blutdruck und ihm ging es nicht gut. Und dann war es dann tatsächlich auch so, dass der Drogenkonsum dahinter stand.
Okay.
Womit die natürlich gar nicht gerechnet hatten, weil es war so ein ganz braver, aber... Aber guter Punkt, danke, dass du es sagst, ja, genau.
In der Nephrologie damals haben wir auch, war die Lakritz-Konsum ein fester Bestandteil der Anamnese, das habe ich noch nie erlebt, aber die übermäßige Konsum von Lakritz kann auch eine Blutdruckkrise auslösen. Da könnte man vielleicht diese Fragen mit Lakritz beginnen und dann steigen, dann ist man dann irgendwann bei Amphetamin angekommen. Das wäre eine sympathische Gesprächsführung vielleicht.
Ja, bei der Tachykardie kann ich dann nur noch diese Kuriosität beisteuern, dass ich mal eine Patientin erlebt habe, die vegan sich ernährt hat und die so über den Abend verteilt eine ganze Packung Algenchips gegessen hat. Und die hat sich tatsächlich in so eine kleine thyreotoxische Krise gefuttert.
Menge, okay.
Genau, so aus dem Kuriositätenalbum, genau.
Allerdings, ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben so eine ganz gute Runde geschafft durch die allgemeinen und die spezielleren Abteilungen der allgemeinmedizinischen Hypertonie. Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist.
Vielen Dank.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
So eine interessante Ergänzung ist keine abschließende Abhandlung von Bluthochdruck, selbstverständlich nicht, aber ein paar Punkte wurde vielleicht. Ich habe bemerkt über die Jahre, dass manchmal ein Satz hilfreich sein kann, eine bestimmte Fragestellung, das kann ein Tour aufmachen. Vielleicht ist es für die eine oder andere Person eine hilfreiche Ergänzung zu dem Vielfachwissen, die wir in uns tragen.
Absolut. Vielen, vielen Dank dir, Gordon.
Sehr gerne, Caroline. Auch danke für deine Moderation und auch für die Einladung.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.